Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Inside AfD, das ist der Titel eines Buchs, das eine junge Frau geschrieben, veröffentlicht hat, die ein paar Jahre in dieser Partei war, die im letzten Jahr rausgegangen ist, weil die AfD ihr zu rechts geworden ist und zu radikal. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Franziska Schreiber.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Frau Schreiber, wie ist es heute? Sie sind mit dem Buch natürlich auch ein Stück weit eine öffentliche Figur geworden, haben medial Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was sind Sie jetzt für Ihre alten Parteifreunde?
Also von Verräterin über Nestbeschmutzerin sind so die Meldungen, die ich aus dem Lager bekomme. Also ich bin jetzt Feindbild Nummer 1 quasi nach Merkel. Ich glaube, da
Politure.
Politure wurde ich auch genannt, ja. Das alles findet statt auf einem sehr unterirdischen Niveau.
Ist es auf diesem verbalen unterirdischen Niveau geblieben oder sind Sie auch massiv bedroht worden?
Also man hat mir Vergewaltigungen an den Hals gewünscht und Krebs gewünscht. Man schreibt mir auch hin und wieder, ich soll auf meinen Wegen gut aufpassen, dass mir nichts passiert. Also das geht schon in den Bereich der Drohung rein.
Haben Sie Angst?
Also ich versuche mich nicht darauf zu konzentrieren. Hin und wieder kommt der Gedanke mal hoch. Aber ich versuche da entspannt zu bleiben und optimistisch zu sein.
Abgesehen davon sind auch Freundschaften kaputt gegangen, weil ehemalige Parteifreundinnen oder Freunde ihre Entscheidung nicht nachvollziehen können?
Ja, natürlich. Also das ganze soziale Umfeld hat sich einmal sehr, sehr radikal doch auch gewandelt. Das war mir vorher klar. Das habe ich ganz bewusst auch getroffen, diese Entscheidung. Es hat aber auch damit zu tun, dass es eine Zeit gedauert hat, bis man zu so einem Schritt auch bereit ist.
Wie viel Unterstützung haben Sie bekommen auf diesem Weg, den Sie dann gegangen sind, beispielsweise von der Familie?
Also meine Familie hat es sehr, sehr stark unterstützt, hat auf diesen Austritt auch lange warten müssen. Und das war auch so ein bisschen mein Glück, ja, dass ich eine Familie hatte, die da nie aufgegeben hatte. Ich hatte auch Freunde, die nie aufgegeben haben, diesen Diskurs mit mir zu suchen und die mich da rausholen wollten.
Was hat Sie damals eigentlich 2013 so an dieser Partei fasziniert, dass Sie reingegangen sind?
Also zunächst mal war das diese Erfahrung bei den Talkshows, die ich gesehen hatte, war das so ein bisschen der Underdog-Effekt. Ja, also da kommt jetzt eine neue politische Kraft und der Bernd Lucke, der sah so sympathisch aus und so nett und der hat professoral und freundlich gesprochen. Und dann wurde der von allen anderen Talkshow-Teilnehmern sehr aggressiv angegangen.
Ja.
Und das hat mich dann so zu so einem Solidarisierungseffekt hat das bei mir geführt. Ich dachte, die guckst du dir mal an.
Wobei der Lucke dann relativ zügig weg war und Frau Petri kam.
Das stimmt, nur da war ich schon Mitglied geworden dann, weil ich auch vor Ort in Leipzig hatte ich sehr sympathische Kontakte, zum Beispiel auch der Uwe Wurlitzer, der im persönlichen Umgang ein netter, freundlicher Mensch ist. Und ich bin sofort eingespannt worden und schon war ich drinne in diesem Rat. Und wenn man einmal drinne ist, bewertet man es dann oft dann ganz anders.
Gab es einen Punkt, ein Ereignis, etwas, was Ihnen klar geworden ist, wo Sie dann gesagt haben, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich, jetzt gehe ich raus aus dieser Partei?
Also es gab viele Schockmomente und ich habe dann immer für mich nach der roten Linie gesucht. Ne? Wann gehst du wirklich raus? Wann gehst du raus, egal was passiert? Und das habe ich dann für mich selber gesetzt, der Parteitag in Köln, wo der Zukunftsantrag nicht durchgegangen ist von Frauke Petri, wo sie ja feststellen wollte, dass wir keine rechtsradikale Partei sind, dass wir eine demokratische Partei bleiben. Und ich habe gesagt, wenn der Antrag nicht durchgeht, dann gehst du raus, egal was passiert. Und das habe ich dann auch gemacht.
Vor plus minus 4 Wochen ist Ihr Buch rausgekommen, Inside AfD. Das hat Folgen gehabt, zum einen, was die Person von Maaßen angeht, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie haben gesagt, Maaßen hat sich mit der ehemaligen Vorsitzenden Petri getroffen, um ihr letztlich Tipps zu geben, wie man von einer Beobachtung oder um eine Beobachtung des Verfassungsschutzes rumkommen kann. Maaßen hat dem widersprochen. Auch juristisch? Frage?
Nein, also juristisch ist er nie dagegen vorgegangen. Frauke Petri übrigens auch nicht.
Wie interpretieren Sie das, dass beide juristisch nicht dagegen vorgegangen sind?
Also ich würde da sagen, die Aussage von Frau Köpetri, die sie mir gegenüber damals gemacht hat, wird dadurch glaubwürdiger. Auch, dass die beiden Dementis sich ja von beiden unterschieden haben, nicht das Gleiche ausgesagt haben, das war auch sehr spannend. Und mittlerweile haben wir ja auch die Bestätigung aus dem Innenministerium, die Treffen hat es gegeben, während Frau Köpetri ja gesagt hat, es gab gar keine Treffen.
Ist Maaßen für Sie, also wir reden vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ist Maaßen für Sie AfD-Sympathisant?
Ja, also das kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen. Wenn man sich seine Aussagen anschaut zur Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, wenn man sich auch die heutigen Aussagen ganz tagesaktuell ja anschaut, dass er ja bezweifelt, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben hat. Also da muss man sich doch fragen, welche persönliche Motivation steht dahinter, und dann kriegen diese ganzen Treffen mit AfD-Politikern und die Gefallen, die er denen tut, einen ganz anderen Drang.
Wobei die Luft für Maaßen noch aus einem anderen Grunde möglicherweise dünn werden wird, weil es ja um die Frage auch geht, ob der Verfassungsschutz im Falle Amri eine Kontaktperson platziert hatte und er dem Parlament gegenüber gesagt hat, nein, haben wir nicht. Jetzt stellt sich raus, es hat doch jemanden gegeben, der da relativ nah dran war.
Ja, das wird noch interessant sein, denke ich, auch im Hinblick darauf, dass er ja vor den Untersuchungsausschuss jetzt soll und in Rechenschaft vom Parlament ablegen soll. Nur wird das nichts mehr nützen, wenn das Parlament ihm gar nicht mehr vertrauen kann.
Dann gibt es den Verleger Götz Kubitschek, der, wie soll man es formulieren, so eine intellektuelle Kultfigur auch ist für die AfD. Der fordert von Ihnen eine Unterlassungserklärung, weil Sie gesagt haben, er, Kubitschek, plus Höcke hätten Goebbels Reden analysiert.
Genau, also was ich gesagt habe, war, dass der Herr Kisoudis, mit dem habe ich zusammen im Europaparlament für Herrn Pretzell gearbeitet, der hatte in einem lockeren Gespräch am Rande mal erwähnt, dass er in Schnellroda war und dass er dort wirklich selber gesehen hat, wie die beiden diese Reden analysieren. Und zwar nicht rein theoretisch, sondern weil sie nach Versatzstücken, nach einer Formel gesucht haben. Also nach danach, wie eine Rede funktionieren muss, damit der Zuhörer euphorisiert wird.
Also Höcke und Kubitschek haben Goebbels analysiert.
So die Aussage von Kisoudis, die ich sehr glaubwürdig fand.
Dann gibt es Frau Steinbach, frühere CDU-Politikerin, vertriebenen Funktionärin, der Sie unterstellt haben in Ihrem Buch, sie hätte die AfD zu einem frühen Zeitpunkt finanziell unterstützt, was Frau Steinbach bestreitet.
Ja, auch da sage ich, die Verantwortlichen aus dieser Zeit haben das zu mir berichtet. Ja, es war immer so ein bisschen so, dass man angegeben hat mit dem Insiderwissen, was man aus den Schatzmeister Quellen bekommen hat. Und dann hat man halt mit den Namen gepranzt, wie groß unsere Zustimmung doch in der Bevölkerung ist. Und da wurde unter anderem eben auch Frau Steinbachs Name genannt.
Darf ich Sie fragen, was Sie heute beruflich machen?
Ich bin heute Redakteurin bei einem Online-Portal für Gesundheit.
Das machen Sie von zu Hause oder von unterwegs?
Das mache ich von zu Hause und unterwegs, genau. Da kann ich überall arbeiten. Das ist sehr gut.
Das, was Sie nach der Politik machen wollten, oder hat sich es einfach so ergeben?
Es hat sich ergeben, es macht mir aber sehr viel Spaß. Es ist eine sehr schöne Arbeit.
Sie haben dieses Buch geschrieben, jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht, Inside AfD. War das für Sie auch ein Akt der Befreiung, der Selbstbefreiung?
Absolut. Das war auch ein Grund, warum ich es mitgemacht habe. Ja, ich habe mich selber auch gefragt in dieser Situation, wo es mir angeboten ist, wurde kurz nach meinem Austritt. Da habe ich mich auch selber schon gefragt, sag mal, wie konnte das passieren mit dir? Wie genau konntest du so lange dabei bleiben? Was ist mit dir passiert? Wo ist die Ursache dieses ganzen Dilemmas gewesen? Und da hat mir das Buch, deswegen wollte ich es auch unbedingt machen, da hat mir das Buch sehr geholfen dabei.
Was waren die schlimmsten Fehler, die Sie während Ihrer AfD-Zeit gemacht haben, aus heutiger Sicht?
Also ich glaube, es ist diese immer wiederwährende Hoffnung, dass man es noch irgendwie hinkriegt, dass man sich dem so lange hingibt, dass man innerhalb der Partei noch zurück zur gemäßigten Linie finden kann, obwohl alles darauf hindeutet, dass dieser Kampf verloren ist, kommt man einfach nicht davon weg. Wie ein Suchtkranker klammert man sich an die Hoffnung.
Wobei es ja von Ihnen auch Äußerungen gibt, die man jetzt auch nicht unbedingt als gemäßigt bezeichnen kann. Sie haben in der Pressemitteilung geschrieben, ich habe mir das rausgeholt, Frau Merkel hat die Sklaverei nach Deutschland gebracht in Zusammenhang mit einer Meldung über Schwarzarbeit von Flüchtlingen.
Ja, das ist so die typische Medienarbeit, die ich gemacht habe. Ne? Man nimmt ein Thema, spitzt es bis zur Unkenntlichkeit zu, bringt es vielleicht auch mit dem Thema in Zusammenhang, was damit gar nichts zu tun hat. Also das haben wir durchaus gemacht. Das ist ganz klar. Das, im Nachhinein kann ich wirklich sagen, das ist Propaganda, was wir da gemacht haben oder was ich gemacht habe. Und das tut mir natürlich im Nachhinein unglaublich leid, wenn ich damit Irrglauben in den Leuten hervorgerufen habe. Das ist...
War es auch Teil der Propaganda, Grenzen auszutesten, auch in Ihrem ganz persönlichen Fall beispielsweise, was die Leugnung des Holocaust angeht?
Das muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen, da ist eher der liberale Teil in mir durchgekommen. Ich bin eigentlich ursprünglich vor der AfD sehr liberal gewesen und hatte das eher aus diesem Gedanken der Meinungsfreiheit heraus mal gedacht und dann auch aufgeschrieben in einem unbedachten Moment. Habe das auch schon vor 3 Jahren wieder mich davon distanziert. Ne? Also ich hatte mal gesagt, man müsste dieses Leugnungsverbot des Holocaust aufheben. Dann sehe ich natürlich nicht mehr so, ist mir natürlich völlig klar, warum es das gibt und warum was auch behalten müssen.
Gut, man muss da vielleicht auch unterscheiden. Also die Leugnung des Holocaust heutzutage mit dem Wissen von heute geht überhaupt gar nicht. Die Frage ist, ob man dann, gibt ja auch Fälle von Menschen jenseits der 80 zum wiederholten Mal mit diesen Äußerungen da unterwegs, ob man die dann einsperren muss oder nicht.
Ja, doch, also ich glaube, wir müssen halt schauen, es ist was anderes, dieses Verbot nie erlassen zu haben oder es jetzt im Nachhinein zu ändern. Weil was würden wir für ein Signal senden an die Hinterbliebenen oder auch an die Opfer des Nationalsozialismus, wenn wir das jetzt als Staat abschaffen oder auf die Bestrafung dieser Leute verzichten würden? Das ist ja ein Gefühl, was wir denen nicht zumuten können. Und da müssen wir uns dazu hinreißen lassen, eben auch sehr alte Menschen einzusperren.
Denken Sie, mit dieser Holocaust-Geschichte wird nach wie vor innerhalb der AfD gespielt?
Ja, also es gibt unter vorgehaltener Hand, hört man dann schon mal, ne? Warum gehen denn die Türen in Auschwitz zur Gaskammer, warum gehen die nach innen auf? Das wäre ja ein Beweis dafür, dass das gar nicht funktionieren könnte.
Okay.
Also das hört man dann am Stammtisch schon mal und dann zieht sich einem im Magen alles zusammen und man denkt, das hast du jetzt nicht gehört.
4 Jahre war Franziska Schreiber unser SWR1-Leutegast heute Vormittag in der AfD, hatte dann die Funktion der Vorsitzenden der Jungen Alternative in Sachsen, hat dann auch das führende und handelnde Personal der AfD kennengelernt und erlebt. Fangen wir Franziska Schreiber mit Frauke Petri an. Wie gut haben Sie die gekannt?
Ja, sie habe ich von allen am besten gekannt. Wir hatten ein persönliches Vertrauensverhältnis, auch ein Sympathieverhältnis über ganz lange Zeit. Also über sie kann ich mit Abstand am meisten sagen.
Sie ist noch im Bundestag, hat eine neue Partei gegründet, von der man nicht sehr viel hört.
Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man noch so viel hören wird. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was nicht so viel Zukunft haben wird.
Wie gut haben Sie Alexander Gauland gekannt, den Mann, von dem der Satz kommt, das Dritte Reich, sein Vogelschiss der Geschichte?
Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, auch im persönlichen Gespräch, und er ist ein sehr durchdachter Mensch. Er hat die Fähigkeit, so zu sprechen, dass er genau die roten Linien einhalten kann und auch sympathisch wirkt. Also der wirkt auf seinen Zuhörer immer so, als würde er das alles schon nicht so böse meinen. Man gibt ihm sehr viel Vertrauensvorschuss, glaube ich. Das ist seine geheime Superkraft, wo man sehr aufpassen muss. Das macht ihn sehr gefährlich.
Björn Höcke?
Björn Höcke ist ein sehr unsicherer, ein sehr fahriger Mensch. Der kann den Blick nicht halten im persönlichen Gespräch. Die Hände sind in Bewegung. Er ist jemand, der spontan nicht gut agieren kann. Deswegen ist auch bei all seinen Vorträgen und Reden sind danach keine Fragen erlaubt. Also er kann nicht persönlich sich gut auf jemanden einstellen und spontan reagieren.
Hat aber innerhalb der AfD eine enorme Sogwirkung, oder?
Ja, also man muss wirklich sagen, der ist zu einer guruartigen Figur geworden innerhalb der Neuen Rechten. Dem sein Gesicht kann man auf Beuteln und Tassen kaufen. Da steht dann geht aufrecht und da ist ein martialisches Gesicht von ihm abgebildet. Ah. Und das ist also wirklich schon so eine Art Anbetung, die da stattfindet.
Jörg Meuthen, früher Fraktionschef der AfD im Landtag in Baden-Württemberg, der Mann, der den Begriff geprägt hat, rot-grün versifftes 68er Deutschland.
Ja, bei Jörg Meuthen habe ich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, der stolpert dem Geschehen so ein kleines bisschen hinterher. Er hat jetzt mittlerweile eine gute Position gefunden im Bundesvorstand. Er hat mittlerweile auch verstanden, welchen Ton das Parteivolk hören möchte. Und er ist jetzt ein bisschen professioneller geworden. Aber am Anfang kam mir das sehr vor, dass er wirklich sich noch nach dem Ton erkundigen muss, der gerade in der AfD herrscht. Und mittlerweile hat er ihn offensichtlich jetzt getroffen.
Dann eine Frau, bei der ich mich persönlich immer gefragt habe, warum die in die AfD gegangen ist, hat im Ausland gelebt, ist lesbisch, lebt mit einer dunkelhäutigen Frau zusammen, Alice Weidel.
Bei Alice Weidel muss man sagen, dass sie eigentlich auch eine der Scharfen ist, also ein ganz scharfer Hund, was die Einwanderungspolitik angeht. Da hat sie ihre Kernsorge sozusagen, ja, die sich aber ganz stark übersteigert hat, die ins Verschwörungstheoretische reingeht. Wenn wir uns an die Mail erinnern, von der sie ja zwischendurch dann zugegeben hat, dass sie von ihr ist, wo sie die Regierenden Deutschlands als Marionetten der Siegermächte betrachtet. Also da muss man sich wirklich fragen, was da passiert ist bei Goldman Sachs, wo sie ja früher gearbeitet hat, dass sie jetzt solchen Verschwörungstheorien anhängt.
Es hat Frau Schreiber diesen Trauermarsch gegeben in Chemnitz und gemeinsam getrauert haben Björn Höcke und der Pegida-Gründer Bachmann. Zufall oder Absicht?
Absicht, ganz klar Absicht. Da gibt es mittlerweile auch Aussagen zu. Mir war das von der allerersten Sekunde an klar, als ich das gesehen habe. Zwei Veranstalter, die um die Ecke zwei Demonstrationen anmelden, sich dann zu einem gemeinsamen Marsch vereinen wollen auf der Strecke. Das ist ganz klar vorher abgesprochen
gewesen.
Wobei
es ja mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegeben hat.
Ja, der ist ja passiert.
In Sachen Pegida.
Stimmt, gab es mal. Der ist mittlerweile vom Bundeskonvent, ist auch schon etwas länger her, wieder gekippt worden. Und er war auch zu Zeiten, als er bestand, das Papier nicht wert, auf dem er nie gedruckt wurde. Also diese Zusammenarbeit zwischen AfD und Pegida, die ist so alt wie Pegida.
Wie intensiv sind die AfD-Kontakte in die Rechtsradikale, in die Rechtsextreme, in die Neonazi-Szene?
Also sie werden immer besser und im Osten sind sie hervorragend, in Sachsen sind sie hervorragend, in Anführungsstrichen. Also wir haben ganz enge freundschaftliche Verbindungen von beispielsweise Jansberg im Erzgebirge oder wir haben in der Sächsischen Schweiz. Wir haben ganz enge Verbindungen von Höcke zu Kubitschek, Überheise. Also in Thüringen ist die Vernetzung sehr gut. Aber wir sehen das in fast allen Landesverbänden, dass auf der extrem rechten Seite die Kontaktsuche ins Neonazi-Spektrum sich ausweitet.
Es hat ja diese Bilder in Chemnitz gegeben, gröhlende Neonazis, hasserfüllt mit nacktem Oberkörper. Und klar ist auch, diese Bilder schrecken immer noch eine überwiegende Mehrzahl der Menschen ab, wenn sie die sehen. Wie wird so etwas innerhalb der AfD diskutiert?
Also das fasst man in der AfD mittlerweile unter dem Begriff ganze Bandbreite zusammen. Also man sagt, ja, Höcke hat es ja auch selber gesagt, man muss den Bürgerprotest, der rohe Formen annehmen kann, den muss man geistig veredeln. Und damit meint er nichts anderes. Wir müssen auch noch den letzten Pöbel, den letzten Dummbatz irgendwie in das AfD-Klientel mit einbinden, vielleicht nicht als Mitglied, aber doch zumindest als Wähler. Und er will der Kopf dieser ganzen rechten Bewegung sein, der dann eben dieses intellektuellere Spektrum über Kubitschek und die identitäre Bewegung, aber eben auch ab jetzt diesen Neonazi mit vertritt.
Das ist ein sehr breites Spektrum. Von Nazis, Hooligans, Skinheads bis zur identitären Bewegung.
Das ist ein personell breites Spektrum, aber inhaltlich nimmt sich das Ganze nichts. Man darf ja nicht vergessen, die identitäre Bewegung oder auch diese neue rechte Denkstruktur ist ja nichts anderes als klassischer Rassismus. Man sagt zwar heute Kultur, wenn man Rasse meint, man sagt kulturelle Unvereinbarkeit, wenn man Rassenreinheit meint, aber das ist inhaltlich genau das Gleiche, nämlich jeder soll doch gefälligst an seinem Fleck, wo er lebt, leben bleiben, dann kommen wir nicht in Kontakt mit anderen Kulturen oder Menschen mit anderer Hautfarbe und dann wäre doch die Welt schön und ist das Gleiche wie immer.
Wenn hinter all dem, was wir gerade besprochen haben, Kalkül steckt, dann erfolgreich. Die jüngste Zahl, heute veröffentlicht in Ostdeutschland, ist die AfD stärkste Partei und hat die CDU überholt.
Ja, also es ist eine erschreckende Sache und da muss der Protestwähler, wenn es denn noch Protestwähler sind, das müssen wir uns fragen, dann müssen wir den Protestwähler fragen, wie weit ist er bereit zu gehen? Will er wirklich riskieren, dass diese Partei wirklich in Regierungsverantwortung kommt?
Was haben Sie in Ihrer AfD-Zeit über Journalisten gedacht? Was hatten Sie für ein Bild von Journalisten und welches Bild existiert Ihrer Einschätzung nach heute noch in der AfD über Journalisten?
Ja, also ganz am Anfang, da habe ich wahrgenommen, dass die AfD sehr überkritisch aus meiner Sicht betrachtet wurde. Und da habe ich schon so einen kleinen Unmut aufgebaut. Das hat sich dann verstärkt. Und innerhalb bis 2015 ungefähr war ich so ein ganz klassischer Lügenpresse. Die Journalisten erzählen nicht die Wahrheit und die berichten ja nur, was sie wollen im Auftrag der Regierung. Und also so ganz klassisch. Und mittlerweile hat sich es aber doch sehr gewandelt. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Journalisten eine gute Arbeit machen, das bestmögliche Resultat und objektiv rangehen an die Sache.
Glauben Sie, dass dieses Bild, man muss nochmal der Fairness halber dazu sagen, seit einem Jahr sind Sie draußen. Glauben Sie, dass dieses Bild der Journalisten, Teil einer Lügenpresse zu sein, einer Staatspresse zu sein, die ihre Anweisungen wahlweise aus dem baden-württembergischen Staatsministerium kriegen oder gleich aus dem Bundeskanzleramt, dass dieses Bild heute noch flächendeckend in der AfD existiert?
Gerade heute. Gerade heute existiert dieses Bild viel flächendeckender als noch zuvor, weil alle Leute, die da noch so ein bisschen neutraleren Blick drauf hatten, die sind mittlerweile ausgetreten, weil sie eben diese Berichte doch ernster genommen haben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass ein ganzer Berufsstand in so eine vergleichsweise simple Ecke gestellt wird?
Ja, also ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass wir durch das Internet, auch durch die sozialen Medien, kriegt jeder das angezeigt, was er sowieso schon mag. Das heißt, ganz schnell entwickelt sich eine Filterblase. Man kriegt das angezeigt, was die Freunde mögen. Jetzt hat man zig AfD-Freunde, die alle auch gewisse Dinge mögen. Und dann ist es ja auch eine Frage der Quellen. Wenn ich mir bei YouTube angucke, zu was für einem Unsinn man sich da Lehrvideos angucken kann. Ich kann mir da von Chemtrails über die Tatsache, dass die Erde eine Scheibe ist, kann ich mir dort Lehrveranstaltungsvideos anschauen, die professionell gemacht sind und wo ich nicht unterscheiden kann auf den ersten Blick, ob das seriös ist.
Welche Rolle spielen Ihrer Einschätzung nach Wut und Hass innerhalb der AfD? Ich frage auch deshalb, wir kriegen auch immer wieder Mails der Gestalt, dass der Tag der Abrechnung kommen wird und dann gnade uns Gott.
Also das ist ein ganz wichtiges Motiv. Man darf nicht vergessen, viele Bürger fühlen sich hilflos. Sie fühlen sich mit ihrer Meinung, mit ihrer Wahrheit, die sie sich gebildet haben, auch alleine gelassen. Sie finden, das wird nicht wiedergespiegelt in den Medien, aber sie beziehen das nicht darauf, dass sie selber vielleicht falsch liegen könnten oder dass das selber ihre Einschätzung vielleicht übertrieben ist, sondern sie geben natürlich den Medien, den Wissenschaftlern, die die Studien entwickelt haben, der Regierung und allen anderen die Schuld, aber auf gar keinen Fall sich selbst oder den YouTube-Anbietern, wo sie das Wissen herhaben. Und das führt dazu, dass sich diese Diskrepanz, das steigert sich immer weiter, dass man glaubt, die eigene Meinung wird zu wenig gehört. Und das kann sich dann mit sehr viel Aggression bahnbrechen.
Das alles beherrschende Thema seit Jahren: Flüchtlinge. Mit dem Ergebnis, dass die AfD in den Umfragen immer weiter nach oben geht. Was würde passieren, wenn man schwerpunktmäßig über Bildungspolitik spricht, über Altersarmut, über die Situation der Rentner?
Also dann würde man schnell feststellen, Rente ist das allerbeste Beispiel. Da hat die AfD auch 6 Jahre nach ihrer Gründung kein Konzept. Bis heute gibt es da auch keine Bemühungen. Es gibt sehr große Angst davor, was auf dem Parteitag passiert, wenn man darüber spricht. Denn da ist die AfD tief gespalten. Die eine Hälfte möchte, dass die Leute sich gefälligst selber um ihre Altersvorsorge kümmern. Die andere möchten ein komplett sozialistisches Rentenkonzept. Also da gehen die Meinungen weit auseinander. Und wir sehen ja auch bei Gauland, wenn er im Sommerinterview gefragt wird nach Inhalten, da kommt heiße Luft und sonst nichts. Die Flüchtlinge sind das alles entscheidende Thema bei der AfD und das macht es natürlich bequem. Man muss sich mit nichts anderem beschäftigen.
Bei uns gehen die Lichter nicht aus, sondern sie gehen an, wenn ich mir die Mails ins Studio angucke. Franziska Schreiber, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, also die Frau, die über ihre Zeit bei der AfD das Buch Inside AfD veröffentlicht hat. Das beginnt damit, dass man Ihnen, Frau Schreiber, unterstellt, dass Sie sowieso nur schwarz-weiß denken können, um Ihr Buch entsprechend zu promoten und zu verkaufen.
Na, da muss man sich ja fragen, wie ist denn das Buch entstanden? Also ich war 4 Jahre in der AfD, ich war ganz von Anfang mit dabei, ich habe die ersten Entwicklungen mitgemacht, ich habe gesehen, wie entwickelt sich die Partei in diesen 4 Jahren, habe da Erschreckendes gesehen und hätte das alles nicht stattgefunden, hätte ich ja den Grund gar nicht gehabt, das Buch zu schreiben. Das muss man sich ja als erstes überlegen. Und man muss auch sehen, in der AfD zu bleiben, wäre für mich finanziell viel einträglicher gewesen.
Warum?
Weil in der AfD innerhalb von kürzester Zeit, jetzt mit dem Einzug in den Bundestag gerade auch, 600 Jobs frei geworden sind. Die AfD weiß vor Personalgeldern, die sie gestellt bekommt, nicht wohin mit sich. Also da kriegt jeder einen Job, der irgendwie seinen Namen schreiben kann. Und ich hätte ganz sicher einen bekommen. Ich hatte auch Angebote, die sehr einträglich gewesen wären, aber ich habe es nicht gemacht, aus Überzeugung.
Sie waren immerhin die Vorsitzende der Jungen Alternative in Sachsen. Ich fasse jetzt mal ein paar Mails zusammen. Was ihr veranstaltet, ist eine Märchenstunde, da kann man auch gleich den lieben Gott befragen. Öffentlich-Rechtliche produzieren Fake News in Serie. Wir sind der Staatsrundfunk in Reinkultur. Was für eine kranke Verarsche. Ach so, dann soll ich Sie nach dem sogenannten Hutenplan fragen, den ich offen gestanden nicht kenne.
Ja, also der Hutenplan, das ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, die geistert auch schon seit Ewigkeiten durchs Internet. Man könnte sich ja mal drüber informieren. Es war mal ein Aufsatz in einer amerikanischen Literatur, das ist schon eine ganze Weile her. Da geht es darum, um den Plan, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte man Deutschland mit Migranten anfüllen sollen, sodass das deutsche Volk und dieser gefährliche nationalsozialistische Gedanke verschwindet. Das ist ein ganz radikaler Aufsatz gewesen, der dort mal durchgegeistert ist. Ist von niemandem ernst genommen worden. Niemand in Amerika hat jemals darüber nachgedacht, diesen Aufsatz zur Politik zu machen. Es gibt aber immer noch Leute, die das glauben. Und ich muss den Hörer wirklich bitten, sich da zu informieren. Das ist wirklich Blödsinn.
Und diese Verschwörungstheorien, wonach, keine Ahnung, Merkel, Putin, Trump Marionetten sind und hinter all dem steht die jüdische Hochfinanz, die haben nach wie vor ihren Stellenwert, auch innerhalb der AfD.
Ja, also diese Lust daran, sich vorzustellen, dass einige wenige Menschen auf der Welt sich im Hinterzimmer treffen und alles Geschehen auf der Welt steuern. Es ist offensichtlich ist nichts so furchtbar wie die Tatsache, dass niemand die Welt regiert und dass alles, was passiert auf der Welt, so komplex und so chaotisch ist, dass keiner von uns einen Einfluss darauf hat. Offensichtlich besteht eine große Lust daran, diese Leute einfach zu entmachten. Dann hätte man selber die Sachen in der Hand und dann könnte man endlich die Welt gestalten nach seinen Vorstellungen. Das scheint da dahinter zu stehen.
Zum Schluss dieses Durchgangs noch ein paar Mails ins Studio. Was wir machen, ist linke Propaganda. Vollkommen unglaubwürdig, weil wir gleichgeschaltet sind. Wieder die Anweisungen entweder aus dem Staatsministerium oder gleich aus dem Bundeskanzleramt. Und Zitat, unsere Politik und unser Journalismus ist der Untergang Deutschlands.
Also auch dazu muss man ja mal sagen, ja, also wenn man sich genau hinschaut, dann hat man in den Medien eine Vielfalt. Es gibt ganz viele verschiedene Stimmen zu den Themen. Und wenn die eigene Meinung so gut wie nie vorkommt, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, ist es vielleicht so, und auch diese Frage habe ich mir gestellt, deswegen bin ich überhaupt in der Lage gewesen, aus der Partei auszutreten. Man muss sich selber reflektieren und man muss auch mal die Möglichkeit einräumen, dass man vielleicht auf einem Irrweg ist, dass die Quellen, die man sich besorgt hat, einseitig sind oder dass sie nicht seriös sind.
Als jemand, der die AfD gut von innen kennt, als jemand, der die Partei verlassen hat, weil sie nach Ihrer Vorstellung, Frau Schreiber, zu rechts und zu radikal geworden ist, ist die AfD eine demokratische Partei oder ist sie nur eine demokratisch gewählte Partei?
Sie ist nur demokratisch gewählt. Sie nutzt dieses demokratische System jetzt, um an Macht und Stimmen, Positionen und Geld zu kommen. Aber eigentlich, wenn man sich die Ziele anschaut der AfD, ist sie längst nicht mehr auf einem demokratischen Weg. Man ist man möchte Journalisten auswählen, man möchte Akkreditierungen entziehen, wenn die Leute nicht so berichten, wie man das selber wünscht. Man möchte den politischen Gegner jagen, man möchte den politischen Gegner vernichten. Man möchte auf der Straße Widerstand ausleben, man will das System überwinden. Das sind alles Aussagen von Gauland, dem Vorsitzenden der Partei, gegen den sich auch in der AfD kein Widerspruch regt. Also man muss davon ausgehen, die AfD möchte den Staatsstreich, denn genau das hat Gauland beim letzten Parteitag gesagt.
Als dieses Attentat, dieser Anschlag passiert ist, Berlin, Breitscheidplatz, kurz vor Weihnachten 2016, waren Sie noch in der Partei? Wie haben Sie die Reaktion auf diesen Anschlag innerhalb der AfD erlebt?
Ganz grauenhaft, das kann man sich nicht ausmalen. Ich habe wirklich meinen Augen nicht trauen können. Es wurde schon vorher, im Vorfeld wurde dieser Anschlag herbeigesehnt. Das habe ich schon mit viel Sorge wahrgenommen. Aber was dann passiert ist, als der Anschlag stattgefunden hat, das kann man nur noch mit einer Freudenfeier beschreiben. Dort in den internen Gruppen, was man nicht von außen einsehen kann, haben die Leute geschrieben, endlich. Endlich werden die Leute jetzt sehen.
Wo haben Sie das geschrieben? Innerhalb von
in den internen Facebook-Gruppen, okay. Genau. Ja. Dort haben die Leute geschrieben, Gott sei Dank, jetzt passiert es endlich und die Leute werden jetzt begreifen, dass wir schon die ganze Zeit recht hatten.
Das haben Sie also selbst mit eigenen Augen gesehen?
Ja, natürlich. Und nicht einmal, nicht zweimal, sondern wirklich in Massen die Kommentare. Das ist die überwiegende Meinung der AfDler gewesen, dass es allerhöchste Zeit geworden ist und dass man jetzt die Bürger doch sehen müssten, dass die AfD die ganze Zeit recht hat. Also es war ihnen wichtiger, Recht zu behalten, als dass dort Menschen gestorben sind und dass ein ganz schlimmes Ereignis stattgefunden hat.
Da würden jetzt die Verantwortlichen der AfD sagen, das sind Einzelmeinungen innerhalb einer Partei, die noch jung ist und noch wild ist und sich noch finden muss.
Ja, das ist Unsinn. Also die AfD hatte Zeit, sich zu entwickeln. Sie hat sich auch entwickelt. Und in den ersten zwei Jahren waren solche menschenverachtenden Aussagen noch nicht so stark vertreten. Das ist also schlimmer geworden. Es ist jetzt die Mehrheit der Menschen in der AfD, die aktiv sind zumindest, die denken so, die freuen sich insgeheim, wenn was passiert. Und so unter diesen Voraussetzungen muss man auch Chemnitz betrachten. Ja, also der tragische Fall von Daniel H., der dort gestorben ist, auch der wird benutzt. Und genau mit so einer Freude wird wieder reagiert.
Es wird noch zwei Landtagswahlen in diesem Jahr geben, in Bayern und in Hessen. Wagen Sie zu prognostizieren, wie die für die AfD ausgehen werden, diese beiden Wahlen?
Ja, ich prognostiziere, dass die AfD in Bayern sehr stark sein wird, gut abschließen wird und in Sachsen, so fürchte ich, wird die AfD. In Hessen, kann ich mir den Erfolg nicht ganz so stark vorstellen, aber in Bayern, denke ich mal, wird sie sehr stark abschneiden, auch mit Seehofers Hilfe.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Eins gehört.